Ja, liebe Geschwister, jetzt ist es soweit. 2025 hat angefangen. Wir sind auch in diesen Saal hier rübergegangen. Übrigens, der Heizkostenunterschied, wenn es nur 1000 Euro gewesen wäre oder so, hätten wir es sicherlich über Spenden irgendwie hingekriegt. Aber es sind über 10.000 Euro. Wir hatten das mal ausgerechnet. Ich weiß nicht mehr den genauen Betrag, den habe ich nicht im Kopf. Aber es war eine exorbitant höhere Summe. Normalerweise beheizt man ja so ein Gebäude und da ist ja dann noch die Kosten fürs warme Wasser mit drin und sowas alles. Und schon im normalen Haushalt merkt man, die meisten Heizkosten fallen im Winter an. Hier heizen wir nur und man kann im Grunde den Betrag, den wir zahlen, das ist das, was im Grunde nur im Winter anfällt. Und da drüben heizt man so sehr. Auf der Empore merkt man, das haben wir jetzt bei der Weihnachtsspielgeschichte und sowas, da stand ja die Technik oben gemerkt. Heizen wir so sehr da drüben, dass wir eigentlich dort Temperaturen wie im Schwimmbad haben. Nur leider merkt man das unten am Boden nicht, wo wir alle sitzen und deshalb sind wir halt hier, ist halt so. Damit haben wir auch schon etwas gemacht, was im Grunde uns die Jahreslosung sagt. Prüft alles und behaltet das Gute. Das ist eine sehr spannende Frage, diese Jahreslosung. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Falls euch das Bild gefällt, ich habe davon Postkarten mitgebracht. Wem es nicht so gefällt, ich habe sogar Alternativpostkarten. Die dürft ihr euch dann nach dem Gottesdienst mitnehmen. Bei dieser Jahreslosung heute stellen sich zwei Fragen für mich. Die erste Frage: Was ist denn nun das Gutes? Was ist denn nun das Gute? Also, worauf muss ich denn prüfen? Und da stellt sich dann die Frage, ist es nun gut, etwas für die Gemeinde zu tun oder für meine Familie? Ist es gut, überhaupt jemandem anders zu helfen? Oder soll ich mehr auf mich achten, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Stunde Zeit habe? Was ist denn nun das Gute? Auf diese Frage hin kann uns vielleicht ja die zweite Frage helfen, die sich als Rettung aus der ersten heraus ergibt. Vielleicht ist es ja gar nicht die Frage, dass ich alles prüfen muss, sondern es geht um einen bestimmten Themenkreis. Also muss ich schon morgens, wenn ich den Tag beginne, sozusagen prüfen, was jetzt das Richtige und Gute ist? Oder ist das hier auf eine bestimmte Aussage bezogen? Zum Beispiel geistliche Sachen, dass Prophetie zum Beispiel zu prüfen ist. Lesen wir ja an anderen Stellen, dass es darum geht. Wenn sich das ja zum Beispiel nur auf die Prophetie bezieht, dann bin ich ja fein raus. Dann ist dieser Vers ja relativ einfach. Erst wenn ein Prophet mit der Prophetenbotenspruchformel aufgetreten ist, im Alten Testament lesen wir sie regelmäßig, Koama Jahwe, so heißt das dann auf Hebräisch und auf Deutsch halt, so spricht der Herr. Wenn das gesagt wird, dann muss ich das prüfen. Alles andere hat nicht so viel Relevanz, müsste ich also nicht prüfen. Und dann müsste ich hier eine Predigt zum Thema Prophetie halten. Oder ist eben mit diesem Prüfet alles doch mehr gemeint als nur die Prophetie? Und da habe ich gelernt, nicht nur wir Theologen machen das so, auch Juristen und andere Berufe. Es gibt immer den Kontext. Das, was drumherum steht, muss man sich angucken, damit man weiß, was überhaupt gemeint ist mit dem, was an dieser Stelle ist. Also schauen wir uns mal den Bibeltext dazu an. Das ist nämlich der Kontext von 1. Thessalonicher 5. Und da fangen wir bei Vers 14 an. Wir ermahnen euch, Brüder, und sicherlich meint er damit auch die Schwestern, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen alle. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allzeit dem Guten nach, untereinander und gegen alle. Seid allzeit fröhlich, betet ohne Unterlass, sagt Dank in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, Weissagen verachtet nicht, prüfet alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeglicher Art. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und euer Geist soll ganz mit Seele und Leib untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Okay, Jahreslosung ist sehr spannend, aber die Frage bleibt bestehen, worauf ist sie denn bezogen? Dieses prüfet alles und das Gute behaltet. Man kann jetzt sagen, hier, das steht ja direkt bei den Weissagungen, ne? Den Geist dämpft nicht, Weissagungen verachtet nicht, prüfet alles und das Gute behaltet. Also Bezieht sich das darauf, wenn wir so eine Weissagung hören, dann müssen wir das prüfen? Oder ist es eben doch alles? Prüft wirklich alles, auch die banalen Dinge des Lebens, soll ich den Weg links oder rechts nehmen? Was ist das Gute dabei? Und wenn man es hier sich anschaut, steht das ja zuerst mal tatsächlich mit den Weissagungen und auf den Geist bezogen. Vor diesen Versen war der geistliche Aufruf, betet ohne Unterlass, aber auch schon der wurde dann unterbrochen von diesem, sagt Dank in allen Dingen, und da sind dann ja plötzlich doch wieder die weltlichen Dinge mit eingeschlossen. Wofür sollen wir denn sonst Dank sagen? Und da kann es ja nur um dieses alles gehen, auch um meinen Morgen, für meine Familie, meine Gemeinde, meine Arbeit, das, was mir am Tag passiert ist. Und wenn man sich den Text weiter anschaut, wie ich es euch gerade gezeigt habe, dann geht es ja vorher um dieses Allgemeine. Wenn man so will, um die geistlichen Regeln für geistliche Menschen. Da steht das ja in dieser großen Sache. Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen alle und so weiter und so fort. Ist das nun das, was wir zu prüfen haben? Auch dieses weltliche Verhalten an der Stelle? Oder ist es eben doch diese Weissagung? Für eine Antwort drehe ich uns mal den Bogen um und sage einfach, okay, wir machen jetzt eine These und gucken mal, ob die funktioniert. Und wenn die funktioniert, wissen wir, das ist die Lösung. Wenn die nicht funktioniert, wissen wir, ist nicht die Lösung. Das andere müsste die Lösung sein. Wir haben ja zwei Varianten hier. Entweder es sind die Weissagungen oder eben alles. Und jetzt sagen wir mal, es geht um die Prüfung der Weissagungen an dieser Stelle, also um die Prophetie. Wenn man sich das mal genauer überlegt, diese Weissagung, die Prophetie zu prüfen, ist ja sehr erstaunlich, dass so eine Aufforderung eigentlich jetzt im Neuen Testament vorkommt. Im Alten Testament lesen wir ja gerade davon, dass dem Wort des Propheten, was mit so einer Botenspruchformel kommt, einfach Vertrauen zu schenken ist und zu sagen ist, ja, das müssen sie tun. Wenn da einer der Propheten aufgetreten ist und den Leuten gesagt hat, so spricht der Herr, ihr sollt dies und jenes tun, dann gab es richtig Ärger, wenn sie genau das nicht getan haben. Und die Bibel handelt davon, dass häufig das Volk dann sich doch anders verhalten hat, Strafen gekommen sind und sowas und sie darunter arg gelitten haben und das eben nicht funktioniert hat. Also nix ist, dass Mose denen gesagt hat, hier prüft mal, ob das, was der Prophet gesagt hat, jetzt das Richtige ist oder nicht im mosaischen Gesetz. Nee, nee, wenn ihr das nicht tut, dann gilt das nicht. Allerdings, Mose sagt ja schon in 4. Mose 11, Vers 29, wollt Gott, dass all das Volk des Herrn weissagt. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 17 wird sogar auf die Erfüllung dieses Wunsches durch Pfingsten hingewiesen. Weil es da heißt, und es soll geschehen in den letzten Tagen, sagt Gott, ich will von meinem Geist ausgießen auf alle Menschen und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure Jungen werden Visionen haben, jungen Männer werden Visionen haben und eure Ältesten werden Träume haben. Apostelgeschichte 2, Vers 17 habe ich jetzt hier gesagt. Das bedeutet, das Volk Israel hat damals gar nicht komplett den Heiligen Geist gehabt. Das ist eine Besonderheit, die es jetzt gibt. Gottes Geist war damals nur auf auserwählten Menschen, die dann eine solche Weissagung geben konnten. Wenn dann der Prophet aufgetreten ist und aus dem Geist heraus da ein Wort gesagt hat, war es eben etwas ganz Besonderes. Bedeutet im Umkehrschluss, heute hat jeder Christ den Heiligen Geist. Und damit kann im Grunde jeder von uns weissagen. Und auch jeder eine Weissagung, so eine Prophetie beurteilen. Ist doch genial, oder? Dass der Heilige Geist auf uns alle ausgegossen ist, nicht nur auf einen Auserwählten, so, ne, ich bin der Prophet und ich kann euch dann sagen, was ihr tun müsst, sondern jeder von euch, der hier sitzt in der Reihe und den Herrn hat, hat den Heiligen Geist und kann das entsprechend auch. Bisschen blöd für mich, weil jetzt könnt ihr sogar über die Predigt urteilen, sozusagen. Stimmt die denn überhaupt mit dem, was in der Bibel steht? Aber Gott hat mich nicht gefragt, sondern er hat das so entschieden, dass jeder den Heiligen Geist hat und das eben so entscheiden kann. Aber wie bei allen Sachen, dieser Vorteil hat natürlich auch einen Nachteil an der Stelle. Wenn heute jeder Christ ständig das Reden des Heiligen Geistes in sich hat, sein Herz sozusagen davon erfüllt ist, bedeutet das, dass er darauf achten muss, dass das nicht mit den anderen Sachen, die auch noch im Herzen drin sind, plötzlich, wie soll ich sagen, vermengt wird, vermischt wird, überschwappt sozusagen. Dass mein Interesse, was ich eh habe, plötzlich das Interesse, was der Heilige Geist in mir anregt, irgendwie ne, vermischt und dann nachher doch eine andere Seite siegt. Insbesondere, wo ja viele Sachen in mir tatsächlich so angelegt sind, dass das, was der Heilige Geist will, ja auch mit dem übereinstimmt, wofür ich Gaben und Begabungen habe, was ich auch gerne mache. In dem Sinne, aber jetzt eben, ja, vermischt sich das an der Stelle. Und das bringt nämlich ein Problem mit sich, was die Leute früher nicht so hatten. Wenn da einmal im Leben, ne, so zack, der Heilige Geist ins Leben getreten ist und einem ein Wort gegeben hat, dann war das so die riesige Ausnahme. Das ganz besondere Wort, was ich dann bringe. Und da konnte ich sagen, okay, Koama Jahwe, das hat der Herr gesagt, ne, das habe ich gemerkt. Das ist was völlig anderes als alle meine anderen Gedanken, die ich bisher hatte. Und deshalb kann ich das so ganz direkt vom Heiligen Geist auch an der Stelle sagen. Wenn der Heilige Geist ständig mit mir spricht und mir ständig was sagt, dann ist es nicht mehr so dieses, boah, da kommt jetzt was ganz Besonderes hinein, da fliegt sogar der Notenständer vielleicht sogar um, weil mich das so bewegt. Sondern dann ist es, okay, du hast das gesagt. Ich weiß nicht, wer von euch verheiratet ist, ne? Der erste Kuss ist der ganz besondere Kuss. So, ne? Ich weiß noch haargenau, wie der Moment gewesen ist, als ich meine Frau zum allerersten Mal geküsst habe, ne? Das war dieser Boah-Moment, ne, da ist auch der Notenständer umgefallen. Im Zweifelsfall, wenn da einer gewesen war, war aber im Auto, gab es keinen Notenständer. Ich kann mich heute noch dran erinnern, das ist so viele Jahre her. Wer verheiratet ist von euch, unter euch glücklich, wisst ihr noch, wann 2024 am 11. Dezember ihr zum Beispiel eure Frau oder euren Mann geküsst habt? Ne? Ja. Natürlich, da waren viele Küsse und da waren sicherlich auch gute Küsse dabei oder so, aber es ist nicht mehr dieser Bohreffekt. Und genau das ist es auch. Und wenn man dann noch Kinder hat, die man auch noch küsst, ne, dann ist auch Küssen gar nicht mehr so dieses, boah, ich hab da jetzt einen, ne, sondern klar, mit der Frau ist es nochmal was ganz anderes, aber trotzdem ist eben dieses, ne, ihr versteht schon, dieses Niveau der Besonderheit sinkt eben an der Stelle, wenn man es zu häufig hat. Ich meine, die ersten Weihnachten sind auch die spannendsten und wenn man 50 Jahre schon Weihnachten feiert, dann weiß man so ungefähr, wie das abläuft und hat auch nochmal ganz andere Aspekte dabei. Und da ist dieses Problem, was wir eben beim Heiligen Geist haben und weshalb dieses Prüfen so wichtig ist. Hier fängt das Prüfen an. Aber nun geht der Gedanke weiter, wenn wir die ganze Zeit eine Verbindung mit dem Heiligen Geist haben, dann geht das ja auch in die alltäglichen Kleinigkeiten unseres Lebens hinein. Und dann stellt sich nicht mehr die Frage nach der einen Weissagung, die ich kriege, sondern eben nach meinem Leben insgesamt. Und damit ist es völlig logisch, ich muss ständig alles prüfen. Nicht nur in diesem einen Moment, in dem ich da stehe und eine besondere Weissagung habe, sondern in die Alltäglichkeit meines Lebens hinein. Und das Interessante ist, das sehen wir sogar bei den Aposteln schon, dass die dort anfangen, die haben sich nämlich überlegt, wie ist das eigentlich? Die 10 Gebote, dass wir die als Christen befolgen, ist ja völlig klar. Das passt ganz gut. Aber dann, wie geht's denn weiter mit den ganzen Sachen? Und dazu berichtet dann Lukas in der Apostelgeschichte, wo er sagt, denn es schien dem Heiligen Geist und uns gut, euch keine weitere Last aufzuerlegen, als nur die notwendigen Punkte, dass ihr euch vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von der Unzucht enthaltet. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Das haben sie in einem Brief geschrieben, das war jetzt der Briefschluss. Apostelgeschichte 15, die Verse 28 bis 29. Da haben sie geprüft, was ist denn nun von dem mosaischen Gesetz alles zu halten, was damals der Mose dem Volk Israel gegeben hat, von Gott her, was er da bekommen hat auf dem Berg von Gott. Sie haben es geprüft und, wenn man so will, Nee, die Folie habe ich jetzt gerade nicht. Eben die Jahreslosung haben das Beste davon behalten, wo sie gesagt haben, hey, hier hat uns der Heilige Geist angeleitet, aber eben aus unserer geistlichen Prüfung heraus, weil wir eben den Heiligen Geist haben, haben wir gemerkt, das ist das Entscheidende. Diese Dinge sollt ihr halten und wir können da ganz glücklich drüber sein, sonst müssten wir gesonderte Küchen haben, wegen Milchzubereitung zum Beispiel, müsste dann in einer anderen Küche stattfinden als eigentlich die anderen Sachen. Da gibt es etliche Regeln, die wir sonst jetzt heute hier noch halten müssten, wenn die eben bei der Prüfung festgestellt hätten, nee, das ganze mosaische Gesetz ist auch für die Christen zu halten. Okay, erstes Problem gelöst. Es geht um unser gesamtes Handeln an der Stelle, aber damit bleibt ein anderes Problem erhalten. Sogar wird verschärft. Wie kann ich denn nun das Gute von dem Bösen unterscheiden? Wie läuft denn diese Prüfung ab, wenn ich eben ständig in diesem Zwiespalt stehe zwischen meinen eigenen und den geistlichen Sachen, die sich zum Teil sogar ergänzen miteinander, aber zum Teil vielleicht sogar gegenläufig sind. Wie merke ich denn das, wenn der Heilige Geist nicht mehr so dieser eine Bohrmoment ist, sondern ständig in meinem Leben auftaucht? Prüfet alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeglicher Art. Dazu kommt die Frage, woher kommt denn dieses Böse überhaupt, auf das wir da prüfen sollen, das zum Guten hin? Wenn wir wissen, wenn wir das wissen, wissen wir auch, wie wir damit umgehen können, beziehungsweise es prüfen können und eben das Nicht-Böse, eben das Gute behalten können. Auch wenn es jetzt einige von euch vielleicht enttäuschen wird, ich werde jetzt keine lehrmäßige Zusammenfassung über das Entfaltung des Bösen bringen, sondern ich werde nur zwei ganz wichtige Beobachtungen für heute anstellen. Und zwar der erste Punkt ist, das menschliche Herz ist die Ursache des Bösen, das ist die sichtbare Realität des Bösen, aber der Satan ist auch die Ursache des Bösen, das ist die unsichtbare Realität des Bösen. Zuerst zum menschlichen Herzen. Grundsätzlich sagt uns die Bibel, dass die Ursache für viel Böses im Leben das menschliche Herz ist. Man könnte einfach sagen, es ist ein menschliches Problem, sogar ein innermenschliches Problem. In der Bibel gibt es Bibelstellen wie 1. Mose 8. Jetzt will er nicht. 1. Mose 8. Halt. Da sind wir. Das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse. Von Jugend auf. 1. Mose 8, Vers 21b und Matthäus 15, Vers 19a. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, so sagt Jesus, und dann zählt er sogar einige Gedanken auf, wo es um Unzucht bis hin zum Lästern geht. Es gibt also nicht nur die persönlich erfahrene Bosheit, sondern es gibt eben auch diese menschliche Bosheit, die sich in ganz boshaften, feindlichen Strukturen, in selbstinitiierter Schuld und auch in unterlassener Hilfeleistung manifestiert. Kommen wir zur zweiten Seite des Bösen, der unsichtbaren Realität des Bösen. Da beschreibt nämlich die biblische Offenbarung offenkundig eine Hauptquelle des Bösen, nämlich das Böse, den Bösen schlechthin. Er wird dort als Satan, als Ankläger bezeichnet, als Diabolos, der Durcheinanderbringer oder auch einfach als Vater der Lüge. Wird beschrieben als ein gefallener Engel, der eine Art, wenn man so will, Konkurrenzunternehmen zu Gott aufgemacht hat. In der Bibel haben wir auch keine eindeutige Erläuterung dazu, warum Gott dieses Böse zugelassen hat und diesen Bösen, aber er wird als eine existente Wirklichkeit beschrieben und vorausgesetzt. Und dieses boshafte Etwas ist übrigens im Grunde purer Neid. Er versteht sich als Alternative für Gott, zu einem lebendigen Gott des Lichtes. Und das ist eine riesige diabolische Anmaßung. Wenn wir Bosheit, das Böse, immer nur menschlich sichtbar verstehen, dann werden wir ganz schnell zu Anklägern, welche dann von den anderen Leuten eben Verantwortung fordern. Wenn ich jetzt das Böse bei irgendjemandem sehe und sage, hier, du tust das Böse dort, dann wird immer mehr gefordert. obwohl ich selber das ja gar nicht alles immer tun kann und selber leisten kann. Gerade die ethisch Sensiblen, jene, die alles Leiden und alles Böse dieser Welt auf menschliches Versagen und Unvermögen zurückführen, haben dann irgendwann eine Erklärungsnot, wenn sie diese Massivität der Bosheit in der Welt oder auch nur in sich selber wahrnehmen. Wisst ihr, es gibt diese Erfahrung des Gutmenschen, der unreligiösen und religiösen Weltverbesserer, die dann nachher selber an ihren eigenen moralischen Maßstäben scheitern und eben dann genau an dieser Stelle einstimmen können. Und das ist das, was Paulus zum Beispiel schreibt, dass er gnadenlos dem Bösen ausgeliefert ist, obwohl er das Gute tun will. Römer 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wie kommt nun dieses Böse Gottes, dieses Böse in der Welt, eben nicht Gottes, bei uns an? Martin Luther hat dazu den Teufel mal treffend als Affen Gottes bezeichnet. Der Teufel ist der Inbegriff des Gottesneides und äfft eben alles nach, was Gott macht, nur eben in misslungener Weise. Sozusagen als ein sehr deutliches Imitat, was eigentlich dasselbe sein soll, aber nachher völlig anders doch kommt und, wenn man genauer hinschaut, es nicht ist. Schaut euch mal den lebendigen Gott an. Der lebendige Gott, der sich am klarsten in Jesus offenbart, der hat uns in Jesus ja auch zu Weihnachten ganz deutlich gezeigt, ich will nicht nur an der Schöpfung wirken, sondern ich will richtig in der Schöpfung wirken. Ich will da drin sein. Er will ein Teil von uns werden. Christus in uns, das ist unsere Hoffnung der Herrlichkeit. Und so nähert sich Gott dem Menschen an. Er segnet uns unverdientermaßen. Deshalb kannst du nachher auch nach vorne kommen, egal was dein Vorfeld jetzt ist, und um den Segen Gottes bitten, weil er einfach der Gott ist, der segnen möchte, der das Gute in deinem Leben zum Tragen bringen möchte. Er lässt auch die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Müsste man glatt Angst haben, wenn man selber vielleicht dann doch nicht ganz so gerecht ist und man dann so eine Regenwolke über sich tragen würde. Vielleicht wäre man dann glücklich, wenn andere einen Wolkenbruch haben und man selber nur einen Nieselregen oder so. Aber so ein sommerloses Jahr ist auch nicht so schön, muss man ja dazu mal sagen. Wie gut, dass er die Sonne scheinen lässt über Gerechte und Ungerechte. Und er klopft an, er sucht uns, selbst wenn wir die Gemeinschaft mit ihm verloren haben. Wenn man den Kindern, die Kinder fragt, hast du Jesus schon in dein Herz aufgenommen, dann ist das nicht die nette Frage von frommen Eltern an ihre Kinder, sondern es ist die Kernfrage des Lebens schlechthin. Wenn wir nur von Jesus hören, dass seine Existenz irgendwie als großes Vorbild ist oder er der starke Prophet ist, wenn wir das ja bejahen, aber ihn nicht in uns tragen, dann sind wir religiös, aber eben nicht von neuem geboren, wie es in der Schrift heißt. Und auf der anderen Seite steht eben der Teufel, der genau das versucht nachzuäffen. Ich zeige euch mal ein paar Aspekte, wie Gott uns begegnet und wie der Teufel das nachmacht, nachäfft. Gott will in uns wohnen. Der Teufel will bestimmen und einnehmen. Gott sucht und beschenkt uns. Der Teufel raubt und plündert das Leben aus. Gott führt in Freiheit und Liebe, der Teufel führt in Unfreiheit und Angst. Gott bringt das Licht, der Teufel die Dunkelheit. Gott bewirkt das Leben, der Teufel bewirkt den Tod. Gott ist Wahrheit, der Teufel ist eben Lüge. Der Teufel verkleidet sich sogar zuweilen wie ein Engel des Lichtes, nur um zu verführen und zu verwirren. Er lockt uns zu einem Verhalten, was eben absolut nicht zu Gott passt. Das nennen wir Sünde. Und diese Sünde in unserem Leben ist dann auch für ihn wie der Dünger für weitere Bosheit, die passiert. Und schließlich will er sogar den ganzen Menschen besiegen und in Besitz nehmen. Deshalb haben wir ja auch für dich, als du da nach Hannover gefahren bist, auch besonders gebetet gehabt, weil ihr ja davon erzählt habt, dass ihr da Menschen getroffen habt, die völlig vom Bösen besessen waren und euch geradezu da riesige Steine im Weg gelegt haben und angesprochen haben, euch dort. Das Neue Testament benutzt den Begriff dafür, dass es dämonisiert ist. Da hat der Herr Satan das Herz eines Menschen völlig im Griff, sodass er geradezu wie ein willenloses Tier an der Stelle handelt. Wisst ihr, ich erkläre euch das heute als Christen des 21. Jahrhunderts, damit wir nicht als transzendente Analphabeten unterwegs sind. Dass wir wirklich das sehen, wie die Welt insgesamt ist und nicht bei diesen geistlichen Dingen da so einen blinden Fleck haben und sagen, ja, ne, ja, das mit dem Gott mögen wir ja, aber das andere, ne, das wollen wir uns gar nicht drum kümmern und gibt es gar nicht. Es ist richtig und wichtig, dass wir die Menschen auf ihre eigene Verantwortung hinweisen. Aber es ist auch richtig und wichtig, dass wir diese unsichtbare Seite der Existenz des Bösen eben ernst nehmen. Wir können uns sonst in dieser spirituell verkommenen und verknäuelten postmodernen Gesellschaft nicht mehr zurechtfinden und auch kein Urteil fällen, sondern wir werden selber da immer weiter in Verwirrungen und Verirrungen kommen, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen. Paulus spricht davon an vielen Stellen, wie zum Beispiel 1. Timotheus 4, Vers 1, dass diese Verirrungen und Verwirrungen kommen werden. Oder Petrus sagt das auch ganz schlicht in 1. Petrus 5, Vers 8. Da heißt es: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden sich an euren Brüdern in der ganzen Welt vollziehen. Okay. Nun habe ich einige Aspekte des Bösen aufgezeigt, aber ab jetzt soll es wieder um die andere Seite gehen. Dazu möchte ich euch heute zum Abschluss der Predigt sozusagen einen ganz zentralen Punkt geben, und die nächsten Sonntage dann ein bisschen mehr. Wie können wir nun als Christen, die wir diese Erfahrung des Bösen haben, wie können wir nun prüfen, ob hinter einer Sache der oder das Böse steht oder eben das Gute an der Stelle ist? Es gibt ja Christen, die sehen sogar hinter jeder Ecke, hinter jeder Not- und Leidenserfahrung, dass sich der Satan persönlich aufgemacht hat, um ihnen dieses Fest des Lebens sozusagen zu vermiesen. Ja, wir müssen innerlich wachsam sein, so sagt das 1. Petrus 5, aber, das steht da auch, wir sollen nüchtern bleiben und damit besonnen. Und vor allen Dingen, das kann ich euch schon hier verraten, freudig und zuversichtlich sein. Prüfet alles und das Gute behaltet, meidet das Böse. Prüfet alles und das Gute behaltet, meidet das Böse jeglicher Art. Gute behalten, und vorher haben wir das eigentlich Gute aufgezählt, selbst manche Weissagung, die muss nicht unbedingt durch die Prüfung kommen, aber trotzdem sollen sie eben nicht verachtet werden. Konkret ist der Auftrag, wir sollen nicht auf die Wellen starren, die uns runterreißen können, sondern auf Jesus, der uns eben hochziehen kann. Und deshalb dieser erste Punkt in der Predigt, ich will sie auch nicht mit dem Teufel beenden, sondern mit dem zentralen Punkt schlechthin. Schau, wer du bist bei dir. Und zwar durch Jesus Christus bist du ein geliebtes Kind Gottes. Im Römerbrief zum Beispiel steht dazu in Römer 8, da ist es, Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, durch den ihr rufen könnt, aber Vater. Der Geist selber gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Und kurz darauf, dieser Vers ist so schön, den hast du auch nachher und ich habe ihn auch genommen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Hey, alles dient uns zum Besten. Mir gibt dieser Vers viel Hoffnung auch im Leben, gerade in schlimmen Zeiten. Deshalb konnte ich ihn hier nicht weglassen, aber auch im Blick auf das Böse gibt es Hoffnung für uns. Und deshalb noch zwei weitere Verse, die ich auch im Segen manchmal verwende. Römer 8, 38 und 39, das kommt dann später. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur, hier wird der Teufel gar nicht mal als Person sozusagen erwähnt, sondern ist in diesen anderen Gedanken immer drin, uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Hey, das ist doch eine richtig tolle Aussage an dieser Stelle. Also diese Überzeugung soll erstmal unser Leben prägen. Es ist nicht nur irgend so ein Gefühl, was ich da irgendwo im Hinterkopf habe, ja, da könnte ja ein Gott sein, der mich vielleicht liebt. Nee, das ist eine Überzeugung, die unser ganzes Leben prägen kann. Es ist die christliche Grundüberzeugung schlechthin, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das haben wir uns nicht irgendwie eingeredet, sondern das ist Wahrheit. Eine Wahrheit, die unser gesamtes Lebensbewusstsein und damit auch diesen gesamten Prüfungsvorgang prägen sollte. Und diese Grundüberzeugung ist nämlich das allergrößte Bollwerk gegen alle Bosheit. Weil wenn ich diese Überzeugung habe, dann weiß ich, ich kann, egal wie ich mich auch entschieden habe, und wenn so eine Prüfung mal nicht ganz gut ausfällt, sondern so ein bisschen schwierig. Oh, hier ist die Folie gar nicht weitergekommen. Da ist auch der andere Vers. Ne? Selbst wenn ich so merke, da könnte ein anderes Fürstentum sozusagen an mir gezogen haben und mich versuchen haben rüberzuziehen. Nee, Gott ist da und behält mich. Von seiner Liebe kann mich das nicht scheiden. Er zieht mich zu sich wieder zurück und passt da. Da können die vielen Siege und Übertreibungen sein, die uns dann verbrennen. Auch unsere erbärmlichen Defizits- und Ohnmachtserfahrungen, die uns dann zusetzen. Und Paulus beschreibt das in sehr unterschiedlichen Texten. 2. Korinther 4, da könnt ihr euch so einen Katalog angucken, wo er sagt, ach, was da alles passiert in seinem Leben und dass das auch zum Teil ziemlich schlimm ist. Aber wir haben diese Grundüberzeugung, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, wie ein Schatz, der eben in dem zerbrechlichen Gefäß unseres Lebens drin ist. Wir sind geliebte Kinder Gottes, die nicht irgendwo hin und her geworfen werden, selbst wenn es sich manchmal so anfühlt. Wir haben diesen Schatz. Wir stehen da drin. Niemand kann ihn uns rauben. Keine Macht der Erde und auch der unsichtbaren Welt kann uns diese Überzeugung, diese Gewissheit nehmen. Wenn du sagst, ich hab's mal wieder nicht geschafft, ich hab nicht geschafft, so gut zu sein, wie ich hätte sein sollen. Und mal ganz im Ernst, diese Erfahrung kennen wir doch. Ich kenne sie zumindest, dass ich mir im Nachgang sage, da wäre eine andere Entscheidung vielleicht besser gewesen an der Stelle. Dann schleicht sich dieser diabolische Schleimer in uns ein mit seinen süffigen Gedanken und sagte, naja, sollte Gott es wirklich ernst meinen, dass er dich liebt mit deinen ganzen Fehlern, die du da hast und was du da machst? Glaub das doch nicht, du reichst einfach nicht aus, er hat dich doch gar nicht erwählt. Und dann nimmt der Satan die Sünde und verklagt uns damit und macht dich und mich dann ganz klein. Und wisst ihr, was das Schreckliche daran ist? Er hat ja recht, ich verliere ja an dieser Stelle. Ja, ich habe doch diese Sünde, ich habe ja diese Probleme in meinem Leben und da passieren auch Sachen, die eben nicht so gut sind und nicht immer das Gute sind. Aber, und das ist das Schöne daran, und damit möchte ich heute schließen und dir das mit auf den Weg geben. Jesus nimmt deine Sünde und trägt sie ans Kreuz. Und du kannst dort Vergebung erfahren. Und erinnert dich heute daran, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ja, er hat dich gemeint, dich als Person. Er kennt dich sogar mit Namen. Er hat dich nicht übersehen. Erinnert dich daran. Und erinnert dich auch daran, wenn wir heute das Abendmahl hier feiern, ein Erinnerungsmahl daran. Und erinnert dich daran, wenn wir dich heute segnen, ob hier persönlich extra oder auch im Segen am Ende des Gottesdienstes. Er hat Ja zu dir gesagt, zu dir als Person. Und erinnert dich auch durch deine Taufe daran. Wenn du noch nicht getauft bist und Jesus ganz nachfolgen möchtest, wir werden wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder hier Taufe haben. Dann melde dich dafür, dann taufen wir dich auch mit. Erinnert dich an deine Taufe, wo Gott auch ganz klar zu dir Ja gesagt hat. Wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann lass dich taufen oder bete darum, dass der Geist Gottes dir diese Gewissheit eben gibt. Bekenne auch all deine Sünden, geh damit nicht lax um. Sie vernebeln nämlich deine Überzeugung, die der Geist dir geben will, und schwemmen ihn langsam aber sicher immer weiter raus. Auch wenn du das Leben nicht feiern möchtest, aber eben nicht zum Feiern hast, dann erinnert dich an diesen Schatz, den du da hast. Jesus lebt in dir. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Selbst wenn zunächst das Böse anscheinend triumphiert, so wird er das Feld nicht behalten. Ja, selbst wenn der Tod das Leben hier auslöscht, wird es in Gottes Liebe weitergehen. Das zeigt uns Ostern. Tausche dein Denken, dein Fühlen, dein Bewusstsein. Tauche damit hinein in diese kostbare Wahrheit des Evangeliums. Das Bewusstsein bestimmt unser Lebensgefühl und unser Verhalten. Und das Bewusstsein kommt immer aus diesem Sein, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Lass all deine Prüfungen aus diesem Bewusstsein heraus geschehen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, denn das ist der Kern, wie du dem Bösen widerstehen kannst, es meiden kannst. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Amen.